Ja, ruf an. Habe ich gerade noch was im Mund.
Hallo, hier ist Frank.
Guten Tag, hier ist Francesco Alberti.
Hey, das kenne ich.
Ist der
Das kenne ich.
Da.
Damit habe ich auch früher Telefonstreiche gemacht. Geil.
Danke. Wunderbar.
Mhm.
Sei der Täufer mit dir. Lebe wohl.
Tschüss. Hi, ich bin Frank und heute könnt ihr wieder bei mir anrufen. Wir haben das ja jetzt schon öfter gemacht, aber ich erkläre nochmal kurz das Konzept. Ich sitze hier im Studio und warte auf eure Geschichten. Wir haben immer ein Thema, über das wir sprechen wollen, und heute soll es um erste Male gehen. Damit kann der erste Rausch oder zum Beispiel auch die erste große Liebe gemeint sein. Ich bin also schon sehr gespannt, von welchem ersten Mal ihr mir erzählen möchtet. Und würde sagen, legen wir los.
Hallo, hier ist Frank.
Ja, servus, hi.
Hi.
Ja, jetzt bin ich aber überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme, und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass jemand rangeht.
Ja, hier, hier bin ich.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach mal über das erste Mal im Knast oder,
oh, wow,
oder hoffentlich auch das letzte Mal dann. Ne?
Mhm. Okay.
Da ruft bestimmt keiner an zu dem
Thema. Also bis jetzt nicht. Sag mal, wie heißt du denn?
Robert.
Robert, erzähl mal, wie war denn dein erstes Mal im Gefängnis und wie ist es dazu gekommen?
Naja, mein Vater ist verstorben und dann bin ich in eine Depression geraten und habe dann irgendwann angefangen, Betäubungsmittel zu konsumieren, also Drogen,
mhm,
hauptsächlich aufputschende Drogen, Amphetamin.
Wie alt warst du da?
Da war ich 26.
Mhm. Das heißt aber, du hast die Amphetamine sozusagen benutzt, könnte man so, du hast dich selbst, das waren so deine eigenen Medikamente, könnte man sagen.
Genau, richtig, genau, ja.
Mhm.
Die haben eben Dinge ermöglicht, die mir selber dann gar nicht mehr möglich gewesen wären, morgens aufstehen, zum Arbeiten zu gehen und das Hamsterrad noch irgendwie am Laufen zu halten. Ne?
Was ist dann passiert?
Ja, so ging es eigentlich ein paar Jahre, bis man mich dann bei einer Kontrolle erwischt hat. Und dann kam dann Hausdurchsuchung.
Was war das für eine Kontrolle?
Eine ganz normale allgemeine Verkehrskontrolle war das.
Und du wusstest, du hast konsumiert?
Ich hatte Drogen auch dabei, genau, habe es dann auch gleich zugegeben.
Und wie war das denn, als du in diese Verkehrskontrolle gefahren bist? Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor.
Naja, ich habe die Polizisten gesehen, 20 Meter vor mir habe ich sie gesehen, da standen sie quasi an der Straßenseite.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe es mir gedacht, ich hätte dann noch eine Straße davor abbiegen können. Da habe ich mir dann gedacht, nee, das wäre dann zu auffällig gewesen. Und habe einfach gedacht, ich wage es dran vorbeizufahren, ne?
Also in dem Moment war es eh schon zu spät und dann hast du gedacht, jetzt ist es gelaufen.
Genau, ich habe dann natürlich auch gleich alles zugegeben. Dann haben sie Hausdurchsuchung gemacht, weil ich auch was dabei hatte. Haben sie sofort, mhm, im Anschluss Hausdurchsuchung gemacht.
Und hattest du noch was zu Hause?
Ja, ja, ich habe es ihnen auch gleich gezeigt. Ich habe da nichts verheimlicht.
Und was ist denn dann passiert?
Dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht der Befreiungsschlag, ne? Weil, mhm, ich jetzt gedacht habe, jetzt muss ich was ändern. Dann habe ich aber bei der Gerichtsverhandlung eine Bewährungsstrafe bekommen mit ein paar laschen Auflagen,
okay,
muss ich sagen. Und wo ich von der Verhandlung dann heimgefahren bin, saß ich dann zu Hause und ich habe gewusst, okay, das wird nichts. Weil ich wieder quasi in mein Loch saß, ohne Hilfe, ohne, mhm, Aussicht auf Hoffnung. Jetzt noch mit dem Druck, dass ich regelmäßig zur UK muss und nichts mehr konsumieren darf.
Was ist die UK?
Urinkontrolle.
Mhm. Okay.
Und ich habe gewusst, ich schaffe das alleine nicht da raus. Und ich war bei den Urinkontrollen sowas von durchrasseln. Und so ist es dann auch gekommen. Aber das war mir auch zu dem Zeitpunkt, war mir das auch vollkommen egal.
Das heißt, du hast weiter konsumiert, das ist aufgefallen. Dann hast,
ja,
du deine Bewährungsauflagen damit dagegen verstoßen.
Genau.
Und dann haben sie gesagt, okay, dann musst du jetzt ins Gefängnis?
Genau, ja, richtig. Im Gefängnis war ich 13 Monate.
Mhm.
Und im Anschluss musste ich dann, oder konnte ich, in die Psychiatrie.
Mhm. Erzähl mal, wie war das, als du wusstest, an Tag X musst du ins Gefängnis?
Boah, das war hart. Ich habe einen Brief bekommen und, mhm, in dem Brief stand dann natürlich das Datum mit dem Haftantritt.
Mhm.
Und ich hatte dann noch 6 Wochen Zeit. Ich hatte zum Glück 6 Wochen Zeit. In den 6 Wochen konnte ich mich ja im Gegensatz zu manch anderen, die direkt bei der Verhandlung, habe ich auch Menschen kennengelernt, die wurden direkt bei der Verhandlung abgeführt,
mhm,
oder kamen in U-Haft und wurden dann von der U-Haft in die Verhandlung und konnten gar nichts mehr vorbereiten quasi. Ne?
Mhm.
Ich konnte wenigstens noch alle Dinge vorbereiten. Ich konnte noch meine Verträge kündigen, meine Wohnung kündigen und so weiter. Ne? Konnte auch schon in meine Wohnung die Sachen noch zusammenpacken, dass meine Familie die nur noch ausräumen muss. Aber ich habe nur einem meiner Brüder was erzählt. Meiner Mom habe ich nichts erzählt.
Die wusste gar nicht, dass du ins Gefängnis gehst.
Nein, 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 die wusste das nicht. Wow. Ich habe mich nur einem von meinen Brüdern anvertraut. Ah. Und der hat dann gesagt, er sagt zu meiner Mom. Und die hat es dann auch erst erfahren, als ich schon im Gefängnis war. Die wusste auch nichts von den Vorstrafen, dass ich Drogen konsumiere. Ne? Mhm. Die wusste da gar nichts.
Sag mal, was macht man zu allerletzt, bevor man weiß, dass man ins Gefängnis geht? Also was ist so, irgendwie hat man doch wahrscheinlich irgendwie so Sachen, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt für eine bestimmte Zeit nicht mehr tun. Deswegen mache ich das jetzt ganz bewusst.
Naja, ich habe dann natürlich auch die letzten 6 Wochen, bevor ich dann ins Gefängnis gegangen bin, habe ich mich krankschreiben lassen, bin nicht mehr arbeiten gegangen. Mhm. Und also was habe ich gemacht? Ich muss zugeben, ich habe während der Zeit noch ziemlich viel Amphetamin konsumiert.
Aber du wusstest doch bestimmt auch, dass man im Gefängnis jetzt, okay, vielleicht ist das meine laienhafte Denke, aber dass man im Gefängnis dann nicht mehr da dran kommt.
Im Gefängnis habe ich auch tatsächlich nichts mehr konsumiert.
Von heute auf morgen?
Von heute auf morgen, ja.
Okay.
Also im Gefängnis, muss ich sagen, war es auch erschreckend. Ich war zuerst in der Dreimannzelle mit 2 anderen und die haben sich dann eine Spritze geteilt und haben immer das Medikinet, ein Medikament, was einer offiziell dort verschrieben bekommen hat, das haben die dann immer sich gespritzt. Und wo ich gesehen habe, wie die sich die Spritzen teilen, und die hat sich ja der ganze Gang geteilt, die eine Spritze. Und dann haben sie die Spritze immer noch versucht, mit dem Messer zu schärfen. Die war ja schon ganz stumpf.
Gott.
Da habe ich mir dann gedacht auch, oh Gott.
Erzähl mal, wie war dein erster Eindruck, als du ins Gefängnis gekommen bist? Also das war ja das erste Mal wahrscheinlich auch, dass du so ein Gebäude überhaupt von innen gesehen hast.
Ja, das ist natürlich schon ein mulmiges Gefühl. Ne? Man bekommt dann ja auch die hässliche, die wirklich hässlich kratzige Anstaltskleidung, die einem auch überhaupt nicht richtig passt. Man sieht aus, wie wenn man einen Sack Kartoffeln dann hat. Mhm. Man ist natürlich auch eingeschüchtert. Man weiß nicht, was kommt auf einen zu. Und dann heißt es, jetzt kommst du in eine Dreimannzelle. Man weiß nicht, wer sind die anderen beiden in meiner Zelle. Man darf ja auch keine Türen mehr selber auf und zu machen. Das realisiert man am Anfang gar nicht. Aber irgendwann ist das auch so eine Sache, die fehlt einem mit der Zeit. Ne? Dass man einfach keine Tür selber auf und zu machen kann. Und später, als ich dann in der Einzelzelle war, habe ich dann auch ganz oft gedacht, so, ich will hier raus. Aber du kannst nicht raus. Ne? Mhm. Du weißt, okay, ich bin hier noch ein paar Monate. Da bin ich auch froh, dass es bei mir nicht allzu lang war. Ich habe Menschen dann auch kennengelernt, die saßen 10 Jahre teilweise am Stück. Ne? Ja. Und boah, Horror.
Ich stelle es mir irgendwie so schwierig vor, wenn man dann aufwacht in so einer Zelle und irgendwie nochmal vor Augen hat, okay, hier verbringe ich die nächsten Monate.
Ja, ja, das ist grauenhaft. Ne? Mhm. Das ist absolut grauenhaft, weil die Zellen, die sind auch echt dreckig. Und aber ich hatte das Glück, dass meine 2 Zellengenossen, sag ich jetzt mal, das waren auch ganz nette Menschen.
Hattest du auch manchmal Angst?
Naja, es gibt Leute, von denen man sich fernhält, ne? mit denen man, wo ihm schon der Instinkt sagt, okay, mit denen willst du nichts zu tun haben. Mein Zellengenosse beispielsweise, da habe ich mir auch echt gedacht, so, der hätte eigentlich Angst haben müssen, weil er hat immer das Medikinet da verschrieben bekommen und jeder im Gefängnis wollte irgendwie dieses Medikinet von ihm haben. Und wenn er es nicht hergeben wollte, dann haben die ihn bedroht und angemacht und so weiter, haben den quasi erpresst, dass er seine Medikamente an die abgibt. Ich bin in so eine Situation weniger reingekommen. Ich war wie ein Geist. Ich habe mich aus fast allem rausgehalten. Ich lag viel im Bett und habe gelesen.
Aber es ist eine verlorene Lebenszeit einfach, ne?
Es ist eine verlorene Lebenszeit. Das Leben für einen selber im Gefängnis, das steht still. Mhm. Und für die anderen draußen geht es natürlich weiter.
Also du hast ja gesagt, von außen hättest du dir gewünscht, dass irgendwann mal jemand Stopp sagt, ne? Und
ja,
dann bist du ja ins Gefängnis gekommen, aber hast du das Gefühl, das hat wirklich was für dich verändert, auch mit deiner Sucht, mit deiner Depression?
Überhaupt nicht. Das Gefängnis hätte alles nur noch verschlimmert. Ich habe gewusst, das wird nicht nachhaltig sein irgendwie. Ich brauche ein Fundament. Deswegen entscheide ich mich lieber noch für die Therapie, was dann zwar der deutlich längere Weg ist, aber auch der deutlich nachhaltigere Weg. Mhm. Wenn ich im Gefängnis geblieben wäre, dann wäre ich wie die anderen auch. Ich würde entlassen werden. Ich hätte keine Wohnung. Ich hätte keine Arbeit. Und ich wüsste nicht, wie mit meinen Problemen umzugehen.
Das hast du ja alles verloren, ne? Du hast ja auch deine Arbeit wahrscheinlich verloren.
Ja, und ja, klar. Ja, ja, ja.
Das denkt man sich ja immer, ne? Im Gefängnis soll man ja eigentlich irgendwie, da soll ja was verändert werden.
Ja,
ne? Da soll man ja eigentlich nicht wieder rauskommen, wie man reingeht, so.
Ja, kompletter Humbug. Ich habe auch so viele Menschen kennengelernt, bei denen ist es eine Spirale und ein Kreis.
Und nach der Therapie bist du ja irgendwann wieder rausgekommen.
Genau, ja.
Wie war das denn für dich?
Ja, das Das war natürlich jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, als ich draußen war. Ne? Ich saß ja vor dem Gefängnis und vor der Therapie saß ich ja schon relativ viel zu Hause rum, weil ich mich vor vielen Menschen zurückgezogen habe, weil ich nicht mehr rausgegangen bin, weil ich gar nicht mehr den Lebensmut hatte durch die Depression. Ne?
Mhm.
Und nach der Therapie, da gab es ja erstmal so viel für mich nachzuholen. Es sind viele Kleinigkeiten. Das ist einfach mal eine Runde joggen zu gehen. Dann rauszugehen, wann ich rausgehen möchte. Das ist zum Schwimmen zu gehen. Sich wieder mit Menschen zu treffen, meinen Neffen und Nichten zu sehen. Ja, einfach die Freiheit zu haben, einkaufen zu gehen. Das ist ja auch der Wahnsinn. Ne? Das können sie ja auch nicht machen im Gefängnis.
Mhm. Ja, wenn du das so erzählst, ne, für mich ist das ja erstmal so ein, das mache ich jeden Tag. Aber klar,
ja, genau,
klar, wenn man das plötzlich nicht mehr machen kann, dann lernt man es ganz anders zu schätzen.
Einfach auch mal wieder auf dem Sofa liegen und Fernsehen zu schauen und das anzuschauen, was sie anschauen möchten. Ne? Ja, das hört sich lustig an, aber in der Klinik, da gibt es einen Fernsehraum. In dem Fernsehraum, da stehen so unbequeme Stühle. Da sind andere Leute mit in dem Fernsehraum. Und dann wird immer irgendwas angeschaut, was eben die Allgemeinheit anschauen möchte. Aber sie sitzen da dann auf so einem unbequemen Stuhl und müssen irgendeinen Scheiß im Fernsehen anschauen.
Ich weiß sehr genau, von was du redest, weil ich mal in so einer forensischen Psychiatrie war und dort jemanden begleitet habe, der da schon länger Therapie macht.
Okay.
Und genau so einen Fernsehraum habe ich da auf jeden Fall gesehen.
Auch mit so unbequemen Stühlen.
Es waren so Ledercouches und ich glaube, das ist jedenfalls jetzt kein Ort, an dem man sich dann natürlich irgendwie aussucht zu sein. Aber ich habe das Gefühl, es ist ja also auch irgendwie eine extrem schwierige Sache danach, alleine auf sich gestellt zu sein und sein Leben wieder geregelt zu bekommen, immer in dem Wissen, hoffentlich rutsche ich nicht wieder irgendwie ab in die Drogensucht. Hoffentlich schaffe ich das irgendwie klarzukommen. Wie lange bist du jetzt raus aus der Forensik?
Seit Juli.
Also schon ein Dreivierteljahr.
Genau, richtig. Mhm.
Und wie geht's dir heute?
Ja, heute geht's mir natürlich super. Ne?
Mhm.
Ich arbeite in Unternehmen wahnsinnig viel, treffe mich viel mit meiner Familie. Ich habe auch ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu den Menschen, weil ich nichts mehr verheimliche und nichts mehr unter den Tisch gehe.
Du, ich danke dir sehr für deinen Anruf.
Jawohl, ich danke auch, gell?
Dass wir so lange gesprochen haben.
Ja, kein Thema.
Fand es sehr spannend.
Guten Abend, ich auch.
Ich wünsche dir einen ganz tollen Abend und danke nochmal.
Jawohl, danke schön. Ciao.
Tschüss. Nach diesem Anruf will ich aber die Chance nicht ungenutzt lassen, euch auf diesen Film hinzuweisen, den ich gerade beschrieben habe. Darin habe ich Nico begleitet in der forensischen Psychiatrie. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Und schaut doch auch passend dazu nochmal in die Reihe Macht Knast Krimineller. Darin habe ich mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen, was eigentlich die Vorteile am Gefängnis sind, aber auch, was sich verändern müsste in unserem Strafsystem, dass Menschen noch besser resozialisiert werden können. Ein paar von euch, die haben uns vor dieser Aufnahme schon Sprachnachrichten zum Thema Mein erstes Mal geschickt. Lasst uns da mal reinhören.
Hallo, ich bin Sirje. Ich wollte nur eine kurze Geschichte erzählen, und zwar, wie ich das erste Mal wirklich mich zu Hause und angekommen gefühlt habe. Und zwar bin ich Trennungskind, seit ich 4 bin. Das heißt, für mich geht es eigentlich gar nicht anders im Kopf, als dass ich jede Woche meine Sachen packe, meine Klamotten in der Einkaufstasche und meine Schulsachen in der Einkaufstasche und Sonntagabend 18 Uhr umziehe von Mama zu Papa. Und mit 17,5 habe ich dann endlich mein Abitur gekriegt und bin dann auch quasi sofort von zu Hause ausgezogen in meine neue Wohnung und meine neue Stadt und habe hier das erste Mal das Gefühl, wirklich ein Zuhause zu haben und angekommen zu sein.
Oh, da ruft jemand an. Hallo, hier ist Frank.
Hallo.
Hallo, wer ist denn da?
Die Elli.
Elli, magst du mal was von deinem ersten Mal erzählen?
Genau, also es war dieses Jahr, als ich das erste Mal geflogen bin mit einer Freundin nach Albanien. Und dann hatte ich dieses Jahr auch meine erste Fernreise. Dann bin ich nach Mexiko geflogen.
Und sag mal, erstes Mal dann nach Mexiko. Hattest du Angst davor? Warst du aufgeregt?
Ja, also ich war sehr aufgeregt. Angst hatte ich jetzt nicht, weil ich war irgendwie so neugierig und wollte halt mal was anderes sehen, andere Kulturen, andere Menschen.
Und sag mal, was hast du so mitgenommen von deinem ersten Mal in Mexiko?
Also das Reisen einfach super schön ist und dass ich jeden mitmachen möchte, das hier zu sparen, wenn es kann, finanziert.
Was glaubst du denn, was hat es dir gebracht, so weit zu reisen?
Ich hätte mir das nicht zugetraut, zum Beispiel, dass ich so weit wegreiche. Und ich habe es dann einfach gemacht.
Mhm.
Und es war auch das erste Mal in den Tropen und
ja. Das
ist dann doch schon sehr anders als hier. Ich habe auch erst den ersten Tag im Kopf, wo wir dann wieder waren, auf einer Schaukel und wie es hergeschaut haben. Man kann es einfach gar nicht glauben, dass man da
ist. Was ist denn dir durch den Kopf gegangen, bevor du in den Flieger gestiegen bist?
Ja, eben die Aufregung war auf jeden Fall da, weil ich ja nämlich auf dem Klo bin und dachte mir halt, wieso der eh keines Abenteuer.
Machst du seitdem häufiger Fernreisen?
Die nächste steht bald an.
Wohin geht's?
Bali.
Nach Bali. Na, das klingt nach einem sehr schönen ersten Mal. Es freut mich, dass du so eine gute Erfahrung hattest. Und ich danke dir für deinen Anruf, Elli.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ich finde es total spannend. Zu diesem Thema haben wir auch eine sehr ähnliche Sprachnachricht bekommen.
Hallo Frank, Martha hier. Wenn ich an mein erstes besonderes Mal denke, denke ich auf jeden Fall an meinen ersten Urlaub alleine vor 2 Jahren im Sommer. Da war ich in Korfu und das war mein erster Urlaub, den ich alleine gebucht habe. Insbesondere mit dem Hinblick, dass ich bald im Juli diesen Jahres auf Weltreise gehen will, hatte ich den Gedanken, ja, warum kann ich denn nicht schon mal schauen, wie es ist, alleine zu reisen für 2, 3 Wochen. Es hat alles einwandfrei geklappt. Ich bin sehr glücklich damit, dass ich mich dazu entschieden habe. Ich liebe es, unabhängig zu sein.
Die erste große Reise, das scheint ein ziemlich einprägsames erstes Mal zu sein und das kann ich auch total gut verstehen. Ich möchte euch auch zum Thema erstes Mal was von mir erzählen.
Es gibt was, was ich mir irgendwann vorstellen kann und das ich noch nicht erlebt habe, nämlich das erste Mal ein eigenes Kind zu haben. Ich glaube, das wird ein erstes Mal sein, das alles komplett über den Haufen wirft. Hoffentlich in einer sehr schönen Art. Aber das ist ein erstes Mal, auf das ich mich freue, aber auch richtig krass Respekt davor habe. Ich frage einfach mal meine Kollegin Diana, die hier mit mir im Studio sitzt, ob du auch ein erstes Mal hast, von dem du erzählen kannst.
Ja, ich glaube schon. Das klingt jetzt vielleicht sehr traurig, aber ich glaube, am Ende war es das gar nicht. Das erste Mal, als ich jemanden habe sterben sehen. Und zwar war das meine Großmutter. Die war schon wirklich alt. Sie war fast 90 und ihr ging es auch gesundheitlich nicht mehr so gut. Und dann, genau, spitzte sich das nochmal zu und sie ist ins Krankenhaus gekommen. Und dann war klar, dass es nicht mehr gut werden wird. Sie
War
ist.
dir das wirklich bewusst?
Mir war das bewusst, also die Ärzte haben das auch ganz klar so formuliert, das war ihr auch bewusst und sie wollte auch nicht mehr, weil davor hatte sie schon ganz klar gesagt, also ihr wisst ja meine Patientenverfügung auch laut, dass ich das nicht, dass ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen möchte. Also sie war da sehr klar und sehr bestimmt, wir wussten das auch alle. Irgendwie hat sie sich dann aber in dieser Nacht entschlossen, sich doch noch operieren zu lassen. Und dann war es tatsächlich so, dass sie aus der OP wiedergekommen ist, aber nicht mehr wach geworden ist. Also ihre Werte waren so schlecht, dass sie da einfach in der Sedierung quasi wie im Koma geblieben ist. Und im Nachhinein denke ich mir so, vielleicht wollte sie das aber auch. Vielleicht wollte sie auch irgendwie nicht diesen Prozess des Sterbens irgendwie so bewusst miterleben. Und wir als Familie, also alle ihre Kinder, mein Papa und seine Geschwister und auch wir Enkel, wir wussten einfach, was sie wollten und wir waren dann einfach darum bemüht, dass wir das umsetzen können und haben dann mit den Ärztinnen vor Ort gesprochen und waren da auch sehr klar und konnten das ja auch belegen. Und dann ging es auch recht zügig, dass wir das umsetzen durften, also dass wir Medikamente und Maschinen abstellen durften nach bestimmten Prozeduren. Und das ist alles irgendwie ein trauriger Prozess, aber irgendwie war das sehr heilsam, fand ich, zu wissen, dass wir ihr diesen Wunsch erfüllen können. Und wir waren dann tatsächlich mit 4, 5 Leuten, glaube ich, da und waren bei ihr mit im Zimmer. Und das Team auf der Intensivstation hatte das auch total schön gestaltet. Also sie haben dann viele Geräte irgendwie abgeschaltet, also die nicht, dass man nicht mehr so viele Bildschirme und Monitore sieht und haben Kerzen angemacht und haben irgendwie Vorhänge so ein bisschen zugezogen. Das war eine total schöne Atmosphäre. Und ich weiß aber noch, ich bin dann da reingekommen und der erste Moment ist schon komisch, wenn du da jemanden liegen siehst, von dem du weißt, dass die Person, meine Oma, gleich sterben wird.
Was hattest du denn für ein Gefühl, was sich in dem Moment so verändert, als du wusstest, jetzt beginnt der Prozess des Sterbens?
Irgendwie hängt da so eine Aura im Raum, weil man weiß, es geht jetzt wirklich darum, diesen Menschen ziehen zu lassen. Egal, woran man jetzt glaubt, aber so ein bisschen dieses vielleicht auch irgendwohin zieht diese Seele weiter. Das sind schon so Gedanken, die einem dann oder die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Und ich hatte schon auch Respekt vor der Situation. Ich war noch nie dabei, wenn ein Mensch gestorben ist. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich wusste nicht, was mit diesem Körper passiert. Und das war schon auch was, was ich mich dann gefragt habe. So wie wird das sein? Verändert sich da was oder passiert danach irgendwas? also weiß ich nicht, man halt kennt ja so Horror-Stories und dann gibt es irgendwelche Körperflüssigkeiten und so. Ich hatte schon so ein bisschen, ich würde sagen, einen gehörigen Respekt. Und auf der anderen Seite aber eben hatte das was sehr, ja, heilsames, behütetes, dass ich ihre Hand halten kann dabei. Ihr Herzschlag ist einfach immer weniger geworden, quasi. Es ist immer langsamer geworden. Und das hat man eigentlich im Raum kaum sehen können. Also der Arzt war mit uns im Raum und es gab nur einen kleinen Monitor, an dem man noch die Herzrate gesehen hat. Und da hat er immer nur so verstohlen hingeguckt und hat eigentlich versucht, dass das gar nicht so groß Thema ist. Also am Anfang war es sehr still in dem Raum und alle waren irgendwie so ein bisschen, wussten auch nicht, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Und dann ist irgendwann ein Gespräch losgegangen. Ich erinnere mich, dass ich da sitze und irgendwie so auf meine Tante gucke und auf meinen Papa irgendwie. Und die sich so unterhalten, auch mit dem Arzt unterhalten. Also der war mit eingebunden in das Gespräch. Und es ging wirklich nicht um Tod oder um Gesundheit. Es ging um also irgendwas, irgendein Lebensthema. Und dass alle sich so unterhalten haben und schon auf meine Oma geachtet haben. Aber sie war gerade nicht mehr der Mittelpunkt, glaube ich, der Aufmerksamkeit. Und ich habe aber so gesessen, dass ich diesen kleinen Monitor gesehen habe, auf dem man die Herzfrequenz gesehen hat. Und ich habe gesehen, dass es also eine wirklich kleine Herzfrequenz schon nur noch war. Und ich habe dann, ich weiß, dass ich so ein Gefühl von Stille hatte in mir, was sich in mir ausgebreitet hat. Und ich fand es total okay, dass die anderen sich weiter unterhalten haben. Und ich weiß nicht, ein bisschen, ja, also für mich, ich glaube, das war für die anderen gar nicht so. Und das, also für mich hat sich das in dem Moment so ein bisschen angefühlt. Ich habe diesen Moment gerade für mich mit ihr. Und genau, ich habe dann auch gesehen, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Und habe das dann erst gar nicht, also nicht sofort gesagt, aber so nach ein paar Sekunden habe ich dann gesagt, das ist vorbei, sie ist gegangen. Und dann haben das alle erst so wirklich bemerkt und das war traurig und du hörst, es macht mich auch jetzt noch ein bisschen traurig, aber es war auch total schön tatsächlich. Es war schön, dass wir bei ihr waren.
Tja, so im Kreise der Familie, ne? Ja. Sowas wünscht man sich ja eigentlich.
Total.
Relativ friedlich einzuschlafen und seine Liebsten um sich zu haben, so, ne?
Ja, ich bin sehr froh, dass ich bei meiner Oma dabei war, weil es mir, glaube ich, auch die Angst vor dem Tod und vor dem Sterben genommen hat. Und das, ich hatte vor ein paar Jahren, gab es nochmal eine Geschichte, eine Person in unserem familiären Umfeld, die sehr schwer erkrankt war und dann nur noch wenige Wochen zu leben hatte. Und das wussten wir. Und ich also lebe ja auch nicht mehr, also auch jetzt nicht in der Nähe der Heimat, aber da bin ich auch sofort nach Hause gefahren. Weil ich sofort gesagt habe, ich will sie auf diesem Weg begleiten und ich wusste, ich habe davor keine Angst mehr. Und das hat mir die Begleitung von meiner Oma ermöglicht, meine Fähigkeiten zu trauern erweitert und meine Möglichkeiten mit dem Tod von jemandem abzuschließen, das zu verarbeiten. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich habe seitdem da einfach einen anderen Bezug zu. Mhm.
Dankeschön.
Was mir heute aufgefallen ist beim Thema erstes Mal, es haben diesmal nicht so viele Leute angerufen wie sonst immer, aber so konnten wir mal in zwei Geschichten etwas tiefer eintauchen, auch in diesem Format, fand ich auch schön. Trotzdem will ich natürlich mit möglichst vielen von euch telefonieren. Vielleicht war das Thema diesmal irgendwie schwieriger als sonst. Deswegen die Frage an euch, bei welchem Thema würdet ihr denn den Hörer in die Hand nehmen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare bei Spotify. Oder schickt mir eine Nachricht an unseren Insta-Kanal oder eine Nachricht an die 0174 274 5065.
Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Hanna Meyer. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.